Guten Morgen miteinander und ganz herzlich willkommen hier in der EMK in Zofingen. Vater des Lichts haben wir gehört, das Lied. Das ist so ein ganz emotionales Lied, denkt es mir auch, gerade am Anfang für einen Gottesdienst, wo mich einfach so berührt. Und ich meine, was ist das nicht für eine emotionale Woche gewesen? Wenn ich denke, am Ende zu Abend bin ich schlafen um 10:30. Da unten haben sie immer gejubelt. Nein, ich bin nicht aufgegangen. Ich konnte zwar nicht schlafen. Und sie sind noch Autofahren und hupen, ich bin auch nicht mitgegangen. Das war eine ganz emotionale Woche für mich. Am Freitag oben wäre ich bereit gewesen. Zum Schreien, zum Brüllen. Nein, es hätte nicht müssen sein. Und jetzt stehe ich da und darf moderieren. Und die Ruth hat den Letzten. Was für eine Moderation und was für eine emotionale Woche. Aber darum finde ich eben schön, dass wir den Gottesdienst miteinander feiern. Nicht nur heute, sondern immer. Und dass einfach unser Fundament darf Gott der Vater sein, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ja, schön sind ihr alle da. Wir haben, glaube ich, ein schönes Programm heute. Leider, wie gesagt, hat Ruth Wirsch ihren Abschiedsgottesdienst. Sie hat ein ganz spannendes Thema ausgewählt. Esra, habe ich selber noch mal nachlesen müssen, wo der vorkommt in der Bibel. Nachher hat sie aber in Flyer vom 1. Korinther-Versen reingenommen. Und sie wird sicher über die Verbindung und die Zusammenhang ganz spannende Predigt haben. Und das Titelbild aber, ein Garten. Ja, was könnte man da nicht alles erzählen über so Gärten? Was dort drinnen stattfindet, was dort für Tierli leben, was für Begegnungen das sind, das ist einfach cool. Und darum haben wir eine super PowerPoint-Präsentation zusammengestellt, noch mit ein paar Bildern von verschiedenen Gärten. Könnt ihr die mal zeigen? Wie? Yeah. Ah, die ist nicht angekommen. Oh, ja, das ist jetzt gerade ein bisschen unglücklich. Aber ja, ich glaube, es im Handy drin. Jetzt müsst ihr halt vielleicht die Brille dabei, jetzt müsst ihr vielleicht halt vorne schauen. Also wir haben hier einen super Garten. Da ist also Sonne und blauer Himmel und was willst du noch mehr? Nachher, da ist ein kleines Gnosch, hey, habt ihr das auch schon gesehen? Ist irgendwie nicht so recht angepflanzt worden. Geht Silvia, siehst du es? Du musst vielleicht die Maske ein bisschen abnehmen von den Augen, weißt du, dann siehst du es noch besser. Dann hier, hey, Spielgeräte, Trampolin, solche Sachen, was die Kinder alles in diesen Gärten erleben dürfen, absolut cool. Schöne Blumen, das sind jetzt Natur- und Wiesenblumen, die sind vielleicht in einem öffentlichen Garten. Dann ein Gartenhäuschen mit einem schönen Rosenstock dort. Gut, Salat in Hülle und Fülle, aber irgendwie Gurken kommen nicht recht. Oh, ist das dein Garten, Hanni? Oh, Entschuldigung, das wollte ich jetzt nicht sagen. Aber ja, das ist ein Vorbildsgarten beim Hanni daheim. Nein, das ist eben. Oder da sind ganze Gartenlandschaften mit Grill, mit, ja, was kann man alles noch sagen? Kühlschrank für Bierli und andere Zutaten. Und ja, ihr seht, sie könnte jetzt eigentlich noch lange weitermachen. Aber was heisst das eigentlich in diesem Garten? Und was ist jetzt da mit diesen Bildern? Die Bilder sind so wie weggejetzen, oder? Man schaut sie an und nachher vergisst man es wieder. Und klar, ich kann sie wieder vorholen. Aber ist nicht als Thema heute, Gott wohnt in uns, Gott wohnt in uns, ist das nicht eben auch so Bilder? Dürfen wir doch auch in unserem Kopf ablecken? Können es wieder vornehmen? Die Bilder von so Gärten, die wohnen in uns innen. Und darum hat mich so eine schöne Überleitung gedacht. Gott wohnt einfach in uns innen. Auch wenn wir ihn manchmal nicht abrufen oder irgendein Bild führen, aber Gott wohnt in uns. Da finde ich eine der schönsten Zusagen. Und da finde ich auch ganz spannend, wenn wir heute von dir die Predigt noch hören.
Vor 3 Wochen bin ich das erste Mal Tante geworden. Mein Bruder und seine Frau haben dem kleinen Knopf den Namen Esra gegeben. Und das hat mich auch bewogen, heute etwas zum Thema Esra zu machen, weil es ist gerade in dem Moment gsi, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe, was könnte ich heute für einen Bibeltext nehmen, zu was könnte ich heute Predigt machen. Und ich muss ehrlich zugeben, trotz Studium war mir das Buch Esra nicht mehr gar so präsent gewesen. Und ich denke, gute Möglichkeit, das wieder aufzufrischen. Außerdem habe ich dann beim Nachlesen gemerkt, dass das Buch Esra das Grundthema ist Neuanfang. Und das passt auch noch gut zu meiner Situation, da ich ja eine neue Stelle anfange. Und zu eurer Situation passt es eigentlich auch noch gut, da ihr mit der Felis auch etwas Neues habt. Und es freut mich mega, dass sie die Stelle hier angenommen hat. Das Buch Esra ist eigentlich ein Doppelwerk mit dem Buch Nehemia zusammen. Also das liest man immer so ein bisschen miteinander. Esra bedeutet Gott ist Hilfe. Im ersten Teil geht es um einen Wiederaufbau vom Tempel, der durch Babylonier zerstört worden ist. Und im zweiten Teil geht es um die Verpflichtung aufs Gesetz, auf einen Bund, wo Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat. Also den wieder zu erneuern. Ich muss historisch ein bisschen ausholen, damit ich die Geschichte von Esra gut einbetten kann. 539 vor Christus ist das israelische Reich von den Babyloniern zerschlagen worden und der Tempel ist zerstört worden. Das ist natürlich mega schlimm gewesen, weil es hat ja geheißen, Gott wohnt im Tempel und wenn jetzt der zerstört wird, dann bedeutet das ja, dass Gott nicht der grösste, mächtigste ist, wenn Babylonier kommen können und den Tempel zerstören können. Gott hat das alles zugelassen, weil das Volk Israel sich schon das x-te Mal von ihm abgewendet hat. Das alles findet lang nach den israelischen Königen statt, also ganz lang nach dem König Saul und dem König David und alle, die nachher noch gefolgt sind. Damals war es üblich, dass man die reiche Oberschicht deportiert hat, also ins Exil geschickt hat und die arme Bevölkerung konnte bleiben. Und dann hat man reiche Babylonier im Siedlungsgebiet der Israelis angesiedelt. Das war eine beliebte Methode, um ein Volk zu brechen. Erst als der König Kyrus in Babylon an die Macht gekommen ist, hat er erlaubt, dass das deportierte Volk zurückkehren darf. Und im Buch Esra lesen wir dann eben von dieser frühen Rückreisewelle und auch, wie er den Tempel wieder aufgebaut hat. Es geht hier eigentlich um die Geburt des frühen Judentums. Das Volk definiert sich nicht mehr über einen König und über die Eigenstaatlichkeit, sondern wieder über den Tempel und die Tora. Das Ziel des Doppelwerks Esra und Nehemia ist theologischer Natur. Es ist Gott selber, der Geschichte schreibt mit den Hauptfiguren, sie führt und seinem Volk neue Zukunft eröffnet. Es ist Gott selber, der das Herz vom König Kyrus erweicht, damit die deportierten Juden wieder zurückkehren können, inklusive der Esra. Und es ist Gott selber, der den Nehemia und den Esra beruft für ihren Dienst. Und Gott beruft oder lässt auch die anderen Juden, die Esra und dem Nehemia helfen beim Wiederaufbau, erweicht auch ihr Herz, damit sie Kraft haben, trotz Widerstand beim Wiederaufbau zu helfen. All das passiert, damit eine neue Heimat und ein Neuanfang möglich wird. Und zwar ist das Ziel vom Volk eben nicht unter einem König regieren und mit einem eigenen Staatswesen, sondern wieder zurück auf die Basis unter dem Tempel und der Tora. Nach dieser ersten Rückreisewelle startet der Tempelbau. Es ist nicht einfach und es gibt viel Widerstand. Die Propheten Haggai und Zacharia ermutigen das Volk, das Werk zu beenden und dem Widerstand zu trotzen. Schlussendlich schaffen sie, den Tempel zu beenden, wieder aufzubauen und es folgt natürlich eine Einweihung. Spannend ist, was nicht geschrieben wird, was man in keinem Wort nachlesen kann. Und zwar bei der ersten Einweihung beim König Salomo ist Gott eingezogen in den Tempel und hat den Tempel erfüllt. Aber im Buch Esra, bei dieser zweiten Einweihung vom zweiten Tempel, ist mit keiner Silbe erwähnt, dass Gott in den Tempel einzieht. Hier möchte ich ins Neue Testament wechseln und eine Parallele schlagen zum Neuen Testament. Weil ich denke, es ist wichtig, dass man die Bibel ganzheitlich liest und nicht nur das Alte oder nur das Neue Testament anschaut. Nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, hat er uns den Heiligen Geist geschickt an Pfingsten. In der Apostelgeschichte lesen wir nachher von einer Christenverfolgung und wie viele Juden aus Jerusalem weggetrieben worden sind und haben müssen fliehen. So wie damals beim Esra Babylonier gekommen sind und auch einen Teil der Juden deportiert haben. Es war den Juden nicht mehr möglich, in den Tempel zu gehen regelmässig und Gott zu suchen. Weil sie haben nachher sehr weit weg gewohnt im Exil. Die ersten Christen haben aber gelernt, dass der Heilige Geist in ihnen lebt und dass sie nicht mehr angewiesen sind auf einen Tempel. Wir lesen das im 1. Korinther und das habt ihr auch bei euch auf dem Flyer. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Oder im 1. Korinther 3,16 steht, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Der eigene Körper ist der Tempel, wo der Heilige Geist drinnen wohnt. Was heisst das jetzt genau? Heisst das Sorge haben zum Körper? Gesund leben? Ein bisschen fit bleiben? Nicht jeder Trashfood in sich reinfuttern. Aber was ich persönlich viel schwieriger finde, sind meine Gedanken reinzuhalten. Keine schlechten Gedanken zu denken. Sei es Sorgen oder Ängste, aber vielleicht manchmal auch ein bisschen Neid. Einerseits kann ich ja ein bisschen darauf schauen, was ich konsumiere. Zum Beispiel, welche Filme ich reinziehe oder welche Musik ich höre. Oder allgemein, wie ich digital unterwegs bin. Welche Bilder schaue ich an? Das sind schöne Gartenbilder. Welche Texte lese ich? Von welchem Influencer lasse ich mich beeinflussen? Der Johannes Hartl, ein katholischer Pfarrer, der das Gebetshaus in Augsburg in Deutschland gegründet hat, vergleicht die Gedankenwelt mit einem Garten. Wie sieht mein, wie sieht dein Innenleben aus? Ist es ein wunderschöner Garten mit schönen Blümchen, wo auch Neues entstehen kann, wo Gott Platz hat zum Wirken? Oder ist es über und über mit Wucher zugemüllt, so dass gar nichts Neues entstehen kann und Gottes Wirken schwer sichtbar wird? Ich muss mich selber auch immer wieder ein bisschen an die Nase nehmen, dass ich Sorge habe zu meinem Tempel und zu meinem inneren Gärtchen. Der Garten Eden war ursprünglich ein Ort, wo Gott und Adam und Eva sich begegnet sind. Der Garten ist ein Ort der Begegnung. Im Nahen Osten ist es in den Häusern eher stickig und heiß. Da ist der Garten auch ein Ort der Begegnung. Der innere Garten, das innere menschliche Herz, ist ein Ort, wo Begegnung zwischen Gott und Mensch stattfindet. Gott ist nicht schwer zu finden. Wir sind manchmal ein bisschen schwer aufzufinden. Adam und Eva haben sich versteckt vor Gott. Nicht Gott hat sich vor ihnen versteckt. Teresa von Avila, eine katholische Heilige aus dem 16. Jahrhundert, hat mal Folgendes gesagt. Hätte ich früher erkannt, was ich jetzt weiß, dass der winzige Palast meiner Seele einen so großen König beherbergt, dann hätte ich ihn nicht so häufig darin alleine gelassen. Wenn man einen Garten nicht pflegt, dann wächst es trotzdem. Zum Beispiel Brennnesseln oder Unkraut. Es ist schwierig, dass aber das wächst, wo man auch will, dass es wächst. Weil das, wo man will, das muss man auch hegen und pflegen. Wir sind selber verantwortlich für unseren inneren Garten. Vielleicht brauchst du wieder mal eine Tempelreinigung, so wie Jesus den Tempel gereinigt hat und alles rausgerührt hat, was nicht in den Tempel gehört. Wie wir in Markus 11,17 lesen. Zur Erklärung sagte Jesus ihnen, heißt es nicht in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein für alle Völker. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Wieso habe ich so weit ausgeholt mit dem Ezra, wenn ich noch trotzdem im Neuen Testament lande? Einerseits finde ich Geschichte spannend und alles Historische, ja, gefällt mir halt, darum wollte ich ein bisschen ausholen. Und andererseits finde ich es einfach wichtig, dass wir das Alte und das Neue Testament zusammenlesen und Parallelen sehen zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Und nicht das eine oder das andere vergessen. Der Ezra hat mühsam den Tempel wieder aufgebaut. Wir sind zum Glück nicht mehr angewiesen auf den Tempel aus Mauer und Stein. Wir haben eigentlich ein riesiges Privileg im Vergleich zu damals. Wir sind der Tempel. Gott ist immer bei uns, weil er in uns ist. Lass ihn nicht zu lange allein warten. Such Begegnung mit dem grossen Schöpfer, Friedenfürst und König, der in dir lebt. Aber es geht auch darum, nicht im schönen eigenen Gärtli zu verharren, sondern auch Kraft zu tanken in der Begegnung mit Gott, um rauszugehen und die Liebe Gottes weiterzugeben. In der Zeit mit Gott werden Menschen berufen. Ihnen wird klar in der Zeit mit Gott, was Gott mit ihnen vorhat. Wie kannst du Gottes Liebe weitergeben? Find es raus, geh in deinen inneren Garten und verbring Zeit mit Gott. Ich möchte noch beten. Ja, Jesus, danke vielmals, dass du in uns lebst und dass wir nicht mehr angewiesen sind, auf Jerusalem zu pilgern, in den Tempel. Danke für die Schrift, das Alte und das Neue Testament, wo wir mehr von dir lesen dürfen. Hilf uns, im Alltag Möglichkeiten zu finden, in den Garten zu kommen und dir zu begegnen und mit dir Zeit zu verbringen. Danke für alles, was du uns geschenkt hast. Amen.
Bevor wir noch den Segen hören, den Ruth wird aussprechen, gleich nochmal denken wir nochmal an die Predigt. Gott wohnt in uns. Für mich ist persönlich ganz tief reingegangen, wieder einmal entrümpeln. Einfach auch Platz geben, dass Gott wirklich in uns wohnen kann und dass wir können über Gott reden und in unserem Leben einfach wieder neu aufnehmen, entrümpeln in unserem Kopf, ihn reinlassen. Und für mich ist das Lied, das wir vorher gesungen haben, einfach auch nochmal ganz tief gewesen, wo es eigentlich heisst, du siehst mich, mein Gott, und du hörst mich. Du nimmst mich wahr, egal was ich auch tue, du bist mir immer nah. Du kennst mich, mein Gott, und du hältst mich. Du bist für mich da, egal was ich auch tue, du bist mir immer nah. Gott wohnt in uns. Danke noch für den Segen, Ruth.
Ich darf noch den Schluss sagen, sprechen könnt die, die mögen aufstehen. Ich möchte euch mit dem aaronitischen Segen für die kommende Woche segnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.